Karriere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ja, stellt euch das vor 20 Jahren sowas. Der kleine Freddy auf den kleinen Leon und jetzt der große Freddy auf den großen Leon, auf den ganz großen Leon. 23 Sekunden hat es gedauert. Deutschland hat geführt. Die beiden Kölner Kumpel haben es rauskombiniert und Deutschland gewinnt das Auftaktspiel mit 3:1 gegen Dänemark. Grüße gehen raus an Bernd Schwickerer, den Milano.
Schönen guten Tag, Herr Fetzer.
Ja, der Start ist geglückt und vor allem natürlich ist das ein überragender Moment gewesen. Im allerersten Wechsel, wie lange haben die auf diese Olympischen Spiele hingefiebert? Leon Dreiseitel als das Gesicht dieser Mannschaft natürlich. Dann ist er auch noch Fahnenträger, alle schauen auf ihn und dann hat er den ersten Wechsel, fälscht den Pass von Freddy Tiffels ab und natürlich kommt dann der Zahnschutz auch raus beim Jubel. So wie wir das kennen von Leon Dreiseitel, das hätte man nicht besser malen können, glaube ich.
Ja, und wir waren ja gerade schon live bei Instagram und da habe ich schon gesagt, aber ich wiederhole es jetzt auch nochmal gerne. Man darf ja nicht vergessen, wie viel Druck auf diesen Mann lastet. Ne? Also erst natürlich als Fahnenträger, aber dann natürlich als der Superstar des deutschen Eishockeys, vielleicht sogar des deutschen Sports insgesamt. Und andererseits ist das ja ein Mann, den die deutsche Sportöffentlichkeit so gut wie nie live sieht, weil er halt zu einer Uhrzeit spielt und meistens auf Sendern spielt, die meisten Leute nicht haben oder zu einer Uhrzeit, die Leute halt nicht gucken können. Und die hören und lesen seit Wochen und Monaten, dass es dann diesen Star gibt und dann wird er endlich bei Olympia spielen. Und wahrscheinlich haben gestern sehr viele Leute einen Fernseher eingeschaltet, die ihn halt noch nie haben spielen sehen und dachten, jetzt gucken wir doch mal, was das wirklich für ein Einer ist. Und dann geht er aufs Eis und macht nach 23 Sekunden das 1-0.
Ja, und insgesamt würde ich sagen, was kann man positiv rausarbeiten aus diesem Spiel? Nicht nur Dreiseitel, sondern insgesamt die NHLer machen einen brutalen Impact, oder?
Ja, absolut. Also auf allen Ebenen. Ne? Fangen wir hinten an mit Philipp Grubauer. Ja, ich fand nicht, dass er gut aussah beim 1:1. Da kommt er so ein bisschen aus der Position und aus dem, ja, so aus der Stabilität, nimmt so den Schoner hoch, wobei Samanski da vorher auch nicht gut aussieht. Und dann rutscht der Puck ihm so durch. Ich dachte schon so, oh, oh, oh. Aber was er danach oder davor auch gehalten hat, einfach sehr souverän. Und vor allen Dingen, wie viel der mit den Beinen arbeitet, das war wirklich stark, weil die Dänen haben es oft so versucht, so Traffic vors Tor zu machen und dann, ja, so Flachschüsse irgendwie so durch alle durch, aber der war immer da, hat immer den Überblick behalten, immer den Beinschoner ausgepackt, mit der Fanghand sehr souverän, sehr viel festgehalten, gab ja sehr wenig Rebounds und dann müssen wir natürlich über Seider reden, der im ersten Drittel auch noch nicht ganz so gut war, aber nachher dann halt wieder der absolute Stabilisator war und natürlich die Tore. Dreiseitel haben wir schon angesprochen und dann ist da so ein Tim Stützle, dem bisher ja nicht ganz so viel gelungen war im Trikot der Nationalmannschaft, wenn wir mal die U20 ausklammern.
Es waren die ersten Tore in der A-Nationalmannschaft. Der hat schon zwei Weltmeisterschaften für Deutschland gespielt, nicht getroffen. Der hat auch in den Spielen, die er sonst, das sind natürlich wenig gewesen, für Deutschland gemacht hat, kein Tor geschossen. Es war das erste Länderspieltor und das zweite gleich hinterher von Tim Stützle und natürlich dann in einem sehr, sehr wichtigen Moment. Und das Scoring ist das eine bei Tim Stützle, aber du hast ihn ja jetzt aus nächster Nähe auch bei diesem Spiel beobachten können. Der hat sich insgesamt auch entwickelt, oder?
Total. Also ich meine, dass er immer so spektakulär war und spritzig war und dass er schnell ist und dann diese Wendungen, diese Haken, die er schlägt, diese Angle, wie die er dann immer sagt, das war wirklich überragend. Aber wenn ihr das Spiel gestern gesehen habt, der Mann wird sogar mittlerweile bei 5-6 kurz vor Schluss eingesetzt und blockt da Schüsse und gewinnt Bandenzweikämpfe und arbeitet den Puck raus und sowas. Und ja, das ist so ein bisschen das, was man ja immer hört von Spielern, die in ihrer Jugend schon sehr spektakulär offensiv sind, dass sie irgendwann sagen, ja, ich will jetzt auch defensiv verantwortungsvoller werden, ich muss irgendwie so ein kompletterer Spieler werden. Ich meine, das kann man ja sagen, aber man muss es halt auch machen. Und dass er das macht, haben wir gestern gesehen und dass Harry Kreis denkt, er kann das, hat man auch gesehen, weil er ihn ja dann immer wieder aufs Eis geschickt hat. Und ja, das zeigt, dass Tim Stützle jetzt nicht nur noch einer irgendwie ist, von dem man ein paar Highlight-Videos am nächsten Morgen drehen kann.
Jetzt haben wir die NHL-Spieler genannt, Grubauer im Tor, Seider in der Verteidigung, Dreiseitel, diese Achse auf jeden Fall, Stützle noch mit dazu, Petake hatte einen Assist, ja, Nico Sturm mit wichtigen Bullies, die er natürlich auch gewonnen hat, defensiv.
Und einen spektakulären Hechtsprung einmal wieder, dann auf Tobi Rieder den Puck rübergelegt hat.
Ja, ist auch stark. Ist es tatsächlich so, dass diese Individualisten die Mannschaft tragen und wie hast du insgesamt die Mannschaft gesehen?
Ich finde, gestern war es auf jeden Fall so. Natürlich war die Mannschaft insgesamt doch in Ordnung, aber das war jetzt nicht so ein richtig souveräner Sieg. Jetzt darf man nicht vergessen, wir haben ja vor dem Spiel auch gesagt, dass Dänemark-Deutschland immer eng ist und die Dänen sind jetzt auch nicht irgendwer. Ne? Haben auch diverse NHL-Leute, erinnern wir uns. Irgendwann gab es doch mal zu Beginn der Saison so eine Phase, wo in mehreren europäischen Ländern Dänen Topscorer waren. Dann natürlich auch Patrick Russell und sowas in der DEL. Also da sind wirklich auch gute Leute unterwegs. Ne? Nick Ehlers und sowas. Und deswegen war das klar, dass es kein Spaziergang wird. Aber ich fand trotzdem gerade zweite Hälfte, erstes Drittel war noch schon sehr passiv von der deutschen Mannschaft. Da waren auch zu viele Fehlpässe, weil mir hat vor allen Dingen Kai Wissmann überhaupt nicht gefallen, wie viele Fehlpässe der gespielt hat, wie oft der falsch stand, wie viele Zweikämpfe der verloren hat. Also das war jetzt nicht von A bis Z eine super souveräne Leistung. Ne?
Ich muss auch sagen, 38 zu 26 Schüsse für die Dänen, die dann zwischenzeitlich ja beim Spielstand von 1 zu 1 und dann auch noch danach gut nach vorn gespielt haben. Sie hatten noch einen Lattenschuss kurz vor Schluss.
Ja. Es war ja nicht nur so ein Spiel, wo eine Mannschaft dann irgendwann früh führt, sich hinten reinstellt und deswegen die andere Mannschaft viele Schüsse macht, sondern selbst als es unentschieden stand, gab es eine Phase, wo die Dänen doppelt so viele Torschüsse hatten wie die Deutschen. Ne?
Ja, und sie hatten den Lattenschuss dann hinten raus noch, als sie den Torwart vom Eis genommen haben. Also das hätte nochmal richtig spannend werden können.
Vorher auch schon einen Pfostenschuss von Bogesa, ne?
Genau, aber da muss man echt sagen, hat dann auch in dieser Phase war halt einfach Philipp Grubauer die Nummer eins, die Deutschland in diesem Turnier braucht.
Ja, und das war ja auch gestern. Und gerade diese Ruhe, die war wirklich da. Ja, wie gesagt, beim Gegentor sah er nicht gut aus, aber sonst, der war null aus der Position und hat dem Team wirklich Sicherheit gegeben. Gerade in dieser Phase, in der nicht so viel lief, wo die Dänen deutlich mehr Abschlüsse hatten und sehr viel Zone-Time vorne hatten, war Grubauer der, auf den du dich immer verlassen konntest. Und ja, er hat wirklich seine überragende Form, die er in der NHL hat, jetzt mit hier nach Mailand gebracht.
Was war mal insgesamt mit der Härte auch in diesem Spiel und mit den Dänen, die durchaus die aufgefallen sind, dass sie mal ab und zu mal eine Strafe auch gefordert haben?
Ja, ich habe zwischendurch gedacht, ich bin in Augsburg, aber der wurde nur geaid die ganze Zeit, aber eben nicht von Publikum. Übrigens, Publikum, ich würde sagen, es waren dreiviertel Deutsche in der Halle, ne? Sehr, sehr wenig Dänen, fand ich ein bisschen komisch. Gut, ist jetzt auch vielleicht nicht die allergrößte Eishockey-Nation, aber wie wenig Dänen da waren, hat mich schon überrascht. Aber die Mannschaft hat halt wirklich die ganze Zeit versucht. Ja, es muss man natürlich sagen, Überzahl ist immer eine große Chance und Deutschland hat ja keine einzige Strafzeit bekommen im kompletten Turnier. Und ja, ich muss auch zugeben, ein oder andere hätte man vielleicht schon pfeifen können. Es gab war auch mal eine Situation, wo ich nicht ganz sicher war, ob Grubauer den Puck nicht da in dem Trapez gespielt hat. Aber irgendwann war es wirklich lächerlich, weil die bei jedem Zweikampf da alle rumgesprungen sind wie so kleine Rumpelstilzchen. Und ich dachte mir auch so, ja Leute, jetzt fahrt doch mal runter. Es ist immer noch Eishockey. Vor allen Dingen eine Mannschaft, die selber so hart spielt, ne? Die Stützle hart angegangen ist, die Dreiseite mehrfach hart angegangen ist. Ich meine, die sollten mal den Puck ein bisschen flach halten, wenn es um Strafen geht. Es gab ja diesen einen ganz harten Schick von Lauritzen an Dreiseitel und es gab ja, die beiden waren ja schon vorher mal aneinander gerasselt und dann war das so eine Situation, da hat der Lauritzen den Dreiseitel so, ja, so am Trikot gezogen und immer wieder so nach vorne gezogen, nach vorne gezogen, nach vorne gezogen. Man dachte, also eigentlich müsste in der NHL, hätte der Dreiseitel dir wahrscheinlich irgendwann eine Faust gegeben. Aber der weiß natürlich, kannst du hier nicht machen, da gibt's eine Strafe und dann hat er angefangen zu lachen und ich glaube, das hat den Lauritzen noch mehr provoziert. Der Dreiseitel sich so dachte, ja komm, mach doch, du kannst mir auf den Sack gehen, wie du willst, ich mach hier gar nichts. Und das, ja, war ja wahrscheinlich genau die richtige Herangehensweise, denn keine einzige Strafzeit ist auf jeden Fall keine schlechte Voraussetzung, um ein Spiel zu gewinnen.
3 Punkte, 3:1 Tore am Samstagmittag, 12.10 Uhr gegen Lettland. Die Ausgangsposition ist sehr, sehr gut für die deutsche Mannschaft. Nochmal die Konstellation und der Modus. Ja, die drei Gruppenersten kommen direkt ins Viertelfinale und der beste Gruppenzweite. Und Deutschland hat jetzt die Möglichkeit, gegen Lettland auf 6 Punkte zu gehen. Logisch, dann hast du natürlich noch das Spiel gegen die USA. Aber 6 Punkte, wenn du holst, dann hast du eine gute Chance, eben die viertbeste Mannschaft zu sein oder der beste Gruppenzweite zu sein. Oder zumindest halt eine gute Ausgangssituation für die Playoff-Runde zu haben und da auf die schwächeren Teams, das werden dann wohl Frankreich und Italien sein, zu treffen. Also insofern sehr, sehr wichtig gegen Lettland, sich auch noch einen Dreier zu holen. Denn es ist wirklich so, diese Gruppe ist dankbar. Du hast natürlich mit den USA deine absolute Top-Mannschaft drin. Einer von, nach dem ersten Spieltag würde ich sagen, 2 Top-Favoriten auf die Goldmedaille zusammen mit den Kanadiern. Aber du hast dann Lettland und Dänemark eben in der Gruppe, die im Vergleich zu Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Schweden, muss man sagen, weil Finnland ja als Gruppenkopf gesetzt war. Also diese Mannschaften hätte Deutschland auch bekommen können. Und ja, da haben sie damals nicht Glück gehabt, sondern sie haben sich in der Weltrangliste halt eben so positioniert, dass sie die eher Schwächeren im Ranking eben bekommen.
Ja, und ich meine, wenn du gewinnst am Sonntag, hast du 6 Punkte. Und mit 6 Punkten als Zweiter hast du sehr gute Chancen. Jetzt hast du natürlich in der Gruppe A die Situation, Kanada wird wahrscheinlich wegmarschieren, ne? Vorne mit 9 Punkten, gehe ich jetzt mal von aus. Wenn man gesehen hat, wie die gestern die Tschechen hergespielt haben, das war schon richtig stark. Bis auf so eine Phase im ersten Drittel, wo es ein bisschen hätte kippen können, aber dann haben die Kanadier mal richtig auf Gaspedal gedrückt und das Ding souverän 5-0 nach Hause gefahren. Entschuldigung, die Schweizer haben aber 4-0 gegen Frankreich gewonnen. Und die Tschechen werden auch gegen Frankreich gewinnen. Und wenn dann es einen glatten Sieger gibt zwischen Tschechien Und Schweiz hat ja da auch ein Team 6 Punkte. Dann kommt es natürlich aufs Torverhältnis an. Und ja, das ist schon mal gut für die deutsche Mannschaft, dass die Tschechen richtig einen eingeschickt bekommen haben von den Kanadiern. Ist natürlich die Frage, was die Schweizer dann im Torverhältnis machen. Und in der anderen Gruppe könnte ich mir vorstellen, es wird hinauslaufen auf Schweden gegen Slowakei, dass die vielleicht auch 6 Punkte holen. Weil die Slowaken haben jetzt schon die Finnen geschlagen. Die werden auch die Italiener schlagen. Da haben sie auch 6 Punkte. Also Torverhältnis wird wahrscheinlich dann entscheidend sein im Kampf um den besten Zweiten.
Ja, und du hast dann dazu noch vom Spielplan her die USA als letztes, ne, und hast das auch, das ist das letzte Gruppenspiel, Deutschland gegen die USA. Und da steht alles andere schon fest. Also da weiß Deutschland, was man bräuchte, um bester Gruppenzweiter zu werden. Und da davon muss man jetzt fast ausgehen nach diesem ersten Spieltag, ja, dass Deutschland einfach da hinter den USA den zweiten Platz holt. Es kann alles möglich sein, dass du gegen Lettland verlierst. Auch das ist natürlich möglich. Die haben gegen die USA, zumindest beim ersten Drittel, ganz ordentlich mitgehalten, dann deutlich verloren, sind teilweise wirklich hergespielt worden beim 1-5, aber sie haben zwischenzeitlich ausgeglichen. Ja. Und ja, dann kommt Deutschland eben mit dem letzten Spiel gegen die USA, die dann sehr wahrscheinlich auch schon durch sind. Ja, das ist alles jetzt natürlich Spekulation, aber es könnte sehr gut laufen in dieser Gruppenphase für Deutschland. Sehr, sehr wichtig einfach dieser Auftaktsieg gegen Dänemark.
Total. Ich würde sagen, wir gucken noch ein paar Einzelleute von diesem ersten Spieltag. Ne? Mann des Abends war natürlich Juraj Slafkovský mit seinen beiden Toren für die Slowaken gegen Finnland. Und am Ende hätte er fast noch ein drittes gemacht und ist immer durch Schläger aus der Hand geprügelt worden. Hat dann den so fußballmäßig rübergespielt und dann fiel dann noch ein Tor. Rasmus Dahlin, 3 Vorlagen. Ne? Und die NHL verschickt ja jetzt übrigens auch zu Olympia eine Statistik-Mail. Die ist allerdings nur darauf bezogen, was es bisher für Olympische Spiele mit NHL-Spielern gab. Also kann man jetzt nicht allgemein so sehen. Aber zumindest ist das eine der besten Leistungen, die hier ein schwedischer Verteidiger gemacht hat in einem Spiel. McDavid hat zwar riesen Chancen vergeben, aber hat auch 3 Vorlagen gemacht beim 5-0 der Kanadier. Und Timo Meier mit 2 Toren bei den Schweizern. Über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Schweiz gegen Frankreich. Super gut gestartet, 2 frühe Tore. Danach ist es ein bisschen verflacht. Am Ende dann noch die beiden Meier-Tore. Aber ich glaube nicht, dass die Schweizer sich über einen 4-0-Sieg zum Auftakt beschweren werden.
Nee, aber auch da muss man sagen, ich glaube gerade gegen so Mannschaften wie Frankreich, Italien, musst du als möglicher Gruppenzweiter halt schauen, dass du wirklich mit 4 oder 5 Toren gewinnst, um dich da auch gut zu positionieren. Und wenn wir auf den Quervergleich schauen, natürlich können auch die Schweizer 6 Punkte holen, aber die Schweizer haben auch noch die Tschechen. Also da ist auch möglich, dass die sich gegenseitig einfach die Punkte nehmen. Ja. Aber die Schweizer sind natürlich auch sensationell aufgestellt. Das ist einfach eine Wahnsinnsmannschaft. Na, die haben auch gegen Frankreich wirklich die NHL-Verteidiger dann aufgeteilt. Also in jedem Verteidigerpaar einen NHL-Verteidiger da hinten mit dabei gehabt. Und früh natürlich geführt, also absoluter Traumstart, nach 55 Sekunden schon das Tor von Rehat. Dann hat Moser ja auch getroffen und dann noch Timo Meier hinten raus mit 2 Buden. Ja, was die da im Lineup haben, das ist schon sehr, sehr fein. Und eben so einer Mannschaft willst du in der Playoff-Runde in der möglichen einfach aus dem Weg gehen.
Absolut. Bei den Amerikanern, Brock Nelson mit 2 Toren, ne, gab ja durchaus Leute, die gesagt haben, was macht der denn in dem Kader? Wobei er eine starke Saison spielt. Ne, hat natürlich auch Top-Mitspieler in Colorado, aber spielt auch in der NHL eine gute Saison. Jetzt wieder mit 2 Toren, das bestätigt. Und ja, was machen wir eigentlich aus den Schweden gegen die Italiener? Wir hatten in den 10 Minuten schon drüber gesprochen, aber ich würde sagen, das ist okay, 5-2 zu gewinnen, allerdings war 1 ins Leere und es stand zwischendurch 2-2. Ja, da gab es irgendwie, 4 Schüsse. Das spiegelte also nicht das Spiel wieder, dieses 2-2. Aber trotzdem grundsätzlich, ich fand Gustafsson sah überhaupt nicht gut aus dem Tor der Schweden. Ich bin mal sehr gespannt, wie die jetzt gleich gegen Finnland spielen. Wir machen uns hier gleich auf den Weg dahin. Also abwarten, ob die Schweden wirklich so stark sind.
Lass mich noch kurz einen Gedanken äußern zu den USA. Also du hast Brock Nelson schon angesprochen. Der spielt halt einfach mal 4. Reihe Center, ja. Also nominell 4. Reihe.
Der Kanada Rundreihe, ne?
Ja, genau, aber also Brock Nelson, diese 4. Reihe, die somit die auffälligste war beim Sieg gegen die Letten, mit Nelson, mit Jack Hughes auf dem Flügel, der 2 Tore fantastisch vorbereitet hat, und mit JT Miller, das ist eben die 4. Reihe bei den USA, und die haben da schon gezeigt, ja, wie schnell sie spielen, war noch 2 aberkannte Tore. Bei dem einen, bei der Goalie Interference, kann man wirklich diskutieren. Das war die Geschichte, die wir auch im Interview mit André Schrader ja besprochen haben, wenn ihr das nochmal hören wollt oder noch nicht gehört habt. Wie penibel wird Goalie Interference gepfiffen? Und man muss jetzt sagen, das war ein minimaler Kontakt von JT Miller mit Merzlikins, und das wird abgepfiffen. Also da haben wir schon mal die Linie gesehen. Also die hätten noch mehr Tore schießen können. Dann natürlich gleich die Kitschak-Brüder im Zusammenspiel mit dem ersten Tor. Matthew mit der Vorlage und Brady mit dem Tor. Quinn Hughes macht ein starkes Spiel, Jack Hughes macht ein starkes Spiel. Also mit dieser Mannschaft ist bis ganz zum Schluss zu rechnen, auf jeden Fall.
Ja, ich will nur trotzdem auf die 3. Reihe von Kanada eingehen. Mitch Marner, Sidney Crosby, Mark Stone.
Und das Tor, das sie da gemacht haben, war auch überragend. Halt dieser Rückhandflipper,
der außen lang geht und den Flip, der einfach perfekt drüber über den heranfliegenden Gegenspieler und dann schiebt Stone den ein. Also die Kanadier waren schon extrem heiß, muss man sagen.
Richtig geiler Olympiatag, dieser Freitag bei den Männern mit Finnland, Schweden natürlich gleich um 12 Uhr.
Ne? Es gab auch durchaus andere Situationen. Ne? Also erinnern wir mal an den ukrainischen Skeletonfahrer, der da nicht seinen Helm tragen darf und suspendiert wurde. Also hier gibt es natürlich schon wieder ganz, ganz fiese Themen bei Olympia, gerade was Sportpolitik angeht. Ne?
Und die anderen Skeletonfahrer der Ukraine, die sich dann hingekniet haben und ihren Helm hochgehalten haben und auf den Helm gezeigt haben. Also ein klares politisches Statement.
Und dann stellt sich die IOC-Präsidentin dahin und haut da so Tränen raus. Also es ist wie eine absolute Schande, ehrlich gesagt.
Ich muss tatsächlich sagen, weil du es jetzt ansprichst, das einzige Traurige daran, dass dieses Eishockey-Turnier oder diese Eishockey-Turniere so geil sind, ist, dass ich halt von den restlichen Wettkämpfen sehr, sehr wenig mitbekomme. Also ich versuche mal einmal am Tag Podcast zu hören. Ich versuche dann danach alles nochmal nachzulesen. Aber jetzt bis zum Ende des Eishockey-Turniers und damit auch bis zum Ende dieser Olympischen Spiele, ich komme fast zu nichts anderem. Spiele vorbereiten, Spiele kommentieren, hier im Podcast drüber reden, drüber schreiben. Es ist einfach Eishockey. Es ist ein olympisches Eishockey-Turnier für mich und keine Olympischen Spiele insgesamt. Aber ja, ich wünsche dir
genau so allein schon durch die weiten Wege. Man kriegt ja halt nicht viel mit vom Rest, ne?
Also schauen wir doch mal auf diesen Tag bei Männern und Frauen. Also bei den Männern Finnland gegen Schweden, Klassiker um 12.10 Uhr, dann Italien gegen Slowakei parallel, am Nachmittag Frankreich gegen Tschechien und abends natürlich auch noch überragend 21.10 Uhr Kanada gegen die Schweiz. Und bei den Frauen steht ja dann mittlerweile auch fest, dass Deutschland gegen Kanada spielen wird im Viertelfinale, das Ganze dann morgen. Auch heute übrigens, 16.40 Uhr, sehr, sehr interessantes Spiel bei den Frauen, Tschechien gegen Schweden. Ich freue mich drauf, ich werde es kommentieren. Mal schauen, ob die Schwedinnen tatsächlich ja dann um Medaillen spielen und die Tschechinnen rausnehmen. Das könnte das beste Spiel bei diesem Turnier werden, weil ich glaube, die Mannschaften auf Augenhöhe sind. Und dann haben wir heute auch noch USA gegen Italien. Das sollte eine klare Sache sein für die USA, die ja bei den Frauen da wirklich die beste Gruppenphase gespielt haben, auch Kanada weggeschossen haben. Und morgen eben um 16.40 Uhr Deutschland gegen Kanada und dann abends noch 21.10 Uhr, auch ein tolles Spiel, Finnland gegen die Schweiz. Und wir haben es ja schon gesagt, morgen, das ist dann ja der deutsche Nachmittag sozusagen, 12.10 Uhr am Samstag, Lettland, der Gegner für die deutschen Männer und dann um 16.40 Uhr die Kanadierinnen, der amtierende Olympiasieger im Viertelfinale, Gegner für die Frauen.
Und schönerweise beides in derselben Halle, da müssen wir nicht reisen. Das freut mich am meisten, muss ich sagen. Die Frage ist natürlich, ob Frau Poulin nochmal dabei ist, wenn sie hat ja jetzt ausgesetzt, also sie ist ja raus im Spiel gegen die Tschechien nach dem Check von Kajtunkova. Dann hat sie jetzt gegen die USA gar nicht gespielt. Vielleicht ist sie morgen wieder dabei. Ich meine, man könnte sie auch schonen, weil die Kanadierinnen natürlich ein dermaßener Favorit gegen Deutschland sind, dass es ohne Poulin klappen könnte. Aber ganz theoretisch ist das ein bitterer Abgang von der olympischen Bühne für Marie-Philippe Poulin, ne? Aber abwarten.
Die drei Gedanken zum Deutschlandspiel haben wir schon verschickt an die, die supporten. Es gibt natürlich dann auch noch exklusiv Podcasts für alle, die supporten über Startnext. Startnext.com/Olympia-2026. Seit unserem letzten Podcast sind da noch Fabian, Andi, Norbert und Steffen mit dazugekommen. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr da eben unterstützt, dann bekommt ihr E-Mails mit den Links zu unseren anderen Inhalten. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank dafür.
Und Grüße nach Mailand. Viel Spaß gleich, Bernd, mit Schweden gegen Finnland. Kanada gegen die Schweiz abends, dann bist du so lange unterwegs?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich eher nicht heute, weil ich habe die Kanadier gestern schon gesehen, werde sie in den nächsten Tagen noch oft genug sehen. Also ich habe natürlich ein großartiges Spiel, aber ich weiß nicht, ob ich den ganzen Tag da in der Halle verbringen will, ehrlich gesagt nicht. Weil heute ist auch wirklich mal schönes Wetter, heute kann man noch was in der Stadt mal machen.
Genau, morgen bist du auch den ganzen Tag wieder in der Halle mit den beiden Deutschlandspielen.
Ja, so ist es.
Danke dir und ja, bis morgen dann, spätestens.
Würde ich auch sagen, ne?